Ja, wir sind uns ein bisschen unsicher, ob sich jemand vorbereitet hat auf die Predigt. Normalerweise macht Gerd Goldmann diese Einteilung, aber ist heute nicht da. Also wenn sich jemand vorbereitet hat und ein Wort auf dem Herzen hat, dann soll er das sagen. Ansonsten würde ich gern ein Wort Gottes lesen aus 1. Könige 19. Die Verse 19 bis 21. Und er, nämlich Elia, ging von dann und fand Elisa, den Sohn Safats, welcher gerade pflügte mit 12 Jochrindern vor sich her. Und er war bei dem 12. Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel auf ihn, und er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach: Lass mich doch mein Vater und meine Mutter küssen, so will ich dir nachfolgen. Er sprach zu ihm: Geh, kehre zurück, doch bedenke, was ich dir getan habe. Und er, nämlich Elisa, kehrte von ihm zurück, nahm das Joch Rinder und schlachtete es. Mit dem Geschirr der Rinder kochte er das Fleisch derselben und gab es den Leuten, und sie aßen. Der machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Also hier in diesen wenigen Versen, dort finden wir die erste Begegnung von zwei der größten Propheten des Alten Testamentes. Also die Israeliten, die waren der Überzeugung, dass die beiden größten Propheten des Alten Testamentes Mose und Elia waren. Und vor ein paar Wochen, da haben wir nachgedacht über die Jünger des Herrn Jesus, die er sich berufen hat. Und wir haben festgestellt, dass Gott eine eigenartige Mannschaft zusammengestellt hat. Das Herausragende an ihnen ist eigentlich ihre Gewöhnlichkeit, die Gewöhnlichkeit der 12 Apostel. Es waren ganz normale Männer mit vielen Schwächen, genauso wie ich. Und dann haben wir auch gesehen, dass Gott uns verschieden geschaffen hat. Und wenn wir uns in seinen Dienst stellen, dann kann er aus unseren Eigenschaften, aus unseren Charakterzügen etwas machen zu seiner Ehre. Wir alle sind ergänzungsbedürftig. Wir haben ein spezielles Profil und wir brauchen die anderen als Ergänzung, als Hilfe, als Unterstützung. Und so ist es auch kein Zufall, dass Gott gerade diese beiden Männer zusammengejocht hat zu einem Dienst. Elia und Elisa. Und ich versuche mal mit groben Strichen ihren Charakter zu skizzieren. Und dann werden wir sehen, dass ähnlich wie bei den Jüngern, die der Jesus zusammengestellt hat, ihr Wesen ziemlich gegensätzlich gewesen ist. Also der Name Elia bedeutet, Gott ist der Herr oder Yahweh ist der Herr. Und das zeigt uns eigentlich ganz prägnant seinen Auftrag, den er von Gott bekommen hat. Denn er lebt in einer sehr finsteren Zeit. Also es war nicht nur so, dass die Israeliten den Gottesdienst eigenmächtig verändert hatten. Das war lange Jahre so der Fall gewesen, seit den Jahren Jerobeams. Also er hat weiterhin Gott gedient, Gott angebetet, aber in einer völlig eigenwilligen Weise, so wie Gott es nicht gesagt hatte. Aber Elia erlebte zur Zeit von Ahab, und Ahab, der ist einen Schritt weiter gegangen oder auch viele Schritte weiter, denn er hat gesagt, nicht Gott ist der Herr, sondern der höchste Gott, das ist Baal. Also das Wort Baal, das bedeutet auch Herr. Und in Kapitel 21, Vers 25, da wird gesagt, es ist gar keiner gewesen wie Ahab, der sich verkauft hätte, um zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn, welchen Isabel, seine Frau, anreizte, und er tat sehr viele Gräuel, mit dem er den Götzen nachwandelte, nach allem, was die Amoriter getan, welche der Herr vor den Kindern Israel ausgetrieben hatte. Also hier sehen wir, dass er den Götzen nachging, dass er einen Götzendienst in Israel etablierte. Und dann war die Aufgabe von Elia zu sagen, nicht Baal ist der Herr, sondern Gott, Yahweh, ist der Herr. Und er steht über allem und er ist derjenige, der einen Anspruch hat auf unsere Verehrung, auf unser Leben, auf unseren Dienst. Also wenn man es anders formuliert, dann war Elia vor allen Dingen ein Kämpfer für die richtige Lehre über Gott, für das richtige Dogma, das leider sehr krass verschoben war in seinen Tagen, wie auch in unserer Zeit. Yahweh ist der Herr. Der Name Elisa bedeutet, Gott ist meine Hilfe. Bei Elia, da finden wir, dass er durch die Wunder, die Gott durch ihn wirkt, die Macht und Größe und Herrschaft Gottes und auch sein Gericht zeigt. Also in seinem Leben gibt es sehr viele Gerichtswunder. Er betet ernsthaft zu Gott und dann regnet es 3,5 Jahre nicht. Wir haben das jetzt erlebt, dass einige Wochen Trockenheit war. Und diejenigen von uns, die einen Garten hatten, die haben ganz schön darunter gestöhnt. Aber Elia hat das Gericht Gottes herabgefleht, dass es 3,5 Jahre nicht regnet. Und Gott hat ihn gebraucht, als jemand, der dieses Gerichtswunder getan hat. Es hat 3,5 Jahre nicht geregnet. Oder auch in den ersten beiden Kapiteln des zweiten Buches der Könige, wo dieser Nachkomme von Ahab krank ist, und dann sendet er seine Diener aus, um Baal-Zebub zu befragen. Also das war eine spezielle Bezeichnung für den Baal. Also auf Deutsch heißt das Herr der Fliegen. Und die Vorstellung, die dahinter steht, ist, jemand, der so viele Geister und so viele Fliegen ausschwärmen lassen kann, das ist der Herr. Später ist das dann etwas verändert worden, dieser Ausdruck, und hieß dann Beelzebub. Diesen Ausdruck finden wir auch wieder im Neuen Testament. Und da Jesus sagt, dass er der Oberste der Dämonen ist. Nun, also dieser Nachkomme von Ahab, der hat also seine Leute ausgeschickt, um Baal-Zebub zu befragen, ob er wieder gesund wird. Und dann kommt Elia ihnen entgegen und sagt, gibt es keinen Gott in Israel, dass er zu diesem Götzen hingeht, um ihn zu befragen? Und der König schickt dann seine Soldaten aus, um Elia gefangen zu nehmen. Und dann lässt Elia 2-mal Feuer vom Himmel kommen, sodass diese Soldaten verbrannt werden. Also Elia, er wird von Gott berufen, die Herrschaft und die Macht und das Gericht Gottes zu zeigen. Elisa hat in gewisser Weise einen gegenteiligen, einen ergänzenden Auftrag, nämlich die meisten Wunder, die er tut, sind Gnadenwunder. In der Hungersnot, da schüttet er Mehl über diese wilden Früchte, die giftig sind, und dann können alle davon essen und satt werden. In Jericho, dieser verfluchten Stadt, dort sind die Quellen ungesund, ungut, sodass lauter Missernten entstehen, und er nimmt eine neue Schale und schüttet Salz in diese Quelle, und das Wasser wird gesund und die Stadt wird gerettet. Und viele andere dieser Gnadenwunder, die tut Elisa. Also er zeigt, wenn man so will, dass mitten in dieser dunklen Zeit Gott immer noch gnädig ist und dass sein Erbarmen da ist. Heute Morgen haben wir daran gedacht, dass Gott 2 Eigenschaften hat, nämlich dass er auf der einen Seite Licht ist und gerecht ist. Und das ist die Eigenschaft, die vor allen Dingen Elia deutlich macht. Aber auch, dass er gnädig ist, dass er die Liebe ist und Gefallen hat an Erbarmen. das ist die Eigenschaft, die vor allen Dingen Elisa deutlich macht, obwohl es in seinem Leben auch 4 Gerichtswunder gibt. Bei Elia sehen wir, dass er meistens alleine ist. In diesen 3,5 Jahren, da ist er zunächst am Bach Krit und wird dort versorgt von den Raben mit Fleisch und Brot. Und dann geht er nach Sarepta in Sidonia zu dieser armen Witwe. Und wenn er auftritt, um seine Botschaft zu vermitteln, dann ist er meistens alleine. Bei Elisa finden wir, dass er meistens in Gesellschaft ist. Er ist dort, wo die Menschen sind. Zum Beispiel, als es diese große Koalition gibt zwischen den Edomitern, den 10 Nordstämmen und den beiden Südstämmen und sie ausziehen im Krieg gegen Moab, ohne dass sie Gott befragt haben, da ist Elisa mitten dabei. Und dann, als sie am Verdursten sind, da sagt er, dass sie Gruben graben sollen und dass Gott diese Gruben mit Wasser füllen würde. Also man kann sehen, dass Elia, wenn man so will, in dieser Zeit auch eine äußere Absonderung praktiziert hat. Und manchmal ist das nötig, dass wir uns auch trennen von Menschen, die uns runterziehen. Der Apostel Paulus sagt, böser Verkehr verdirbt gute Sitten. Aber auf der anderen Seite fordert uns der Jesus auch auf, also er sagt, dass er uns nicht aus der Welt rausnimmt, sondern uns in der Welt lässt. Nicht, dass wir uns moralisch der Welt anpassen, das tut Elisa nicht, aber doch, dass wir seine Güte und sein Erbarmen und seine Rettung hier verkünden. Und dazu ist es auch nötig, dass wir nahe bei den Menschen sind, die Gott nicht kennen. Elia und Elisa, ich denke, sie sind beide ein Bild von dem Herrn Jesus, der Zeiten gehabt hat, wo er sich zurückgezogen hat, aber der auch Zeiten gehabt hat, wo er nahe bei den Menschen war. Der die Botschaft gehabt hat, dass Gott allein Anspruch auf unser Leben hat und der auch eine Botschaft des Gerichtes hatte, der sagte zu den Städten, wo am meisten Wunderwerke geschehen war, wehe dir Chorazim und wehe dir Bethsaida, denn wenn in Sodom und Gomorra die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, längst hätten sie Buße getan. Aber er war auch ein Elisa, sodass die Leute erstaunten über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorkamen. Und hier in dieser Geschichte, dort lesen wir, wie diese beiden Männer Gottes sich zum ersten Mal begegneten. Elia war in einer tiefen Krise. Er sagt in den Versen vorher, dass er sehr geeifert hat für Gott, aber dass er ganz allein übrig geblieben ist. Er sagt mit anderen Worten, Gott, ich habe mein Leben eingesetzt. Ich bin arm geworden wie eine Kirchenmaus. Ich habe meine Heimat verloren. Und was ist dabei herausgekommen? Gar nichts. Ich bin allein übrig geblieben. Er ist in einer tiefen Depression und er sagt, Gott, lass mich doch sterben. Er liegt da unter dem Ginsterbusch in der Wüste. Und er sagt, ich allein bin übrig geblieben und sie trachten mir das Leben zu nehmen. Und er möchte sterben, er will nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht wird euch der Dienst für den Herrn Jesus auch manchmal schwer. Vielleicht sind manche Wünsche nicht in Erfüllung gegangen, die ihr gehabt habt. Elia, der hat den Wunsch gehabt, dass er das Volk Gottes zu Gott zurückführen kann. War das schlecht? Nein, überhaupt nicht. Das war ein guter Wunsch. Aber Gott wird wissen, was er tut mit uns. Er ist uns keine Rechenschaft schuldig. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, da werden wir verstehen, warum er so mit uns gehandelt hat und nicht anders. Wir werden staunen über seinen Plan, den er mit uns gehabt hat. Bei Elia war das so. gut, dass Gott sein Gebet nicht erhört hat, dann wäre er um eine große Erfahrung ärmer gewesen. Nun, wenn Gott ihn auch nicht abberuft von dieser Erde, so hat er einen anderen Trost für ihn parat. Und das ist, dass er ihn Elisa zur Seite stellt. Er ging von dort und fand Elisa, den Sohn Safats, welcher gerade pflügte mit 12 Joch Rindern vor sich her. Im Übrigen zeigt uns das, dass von der sozialen Herkunft Elia und Elisa auch gegensätzliche Typen waren. Von Elia wird gesagt, dass er von den Beisassen Gileads war. Also mit anderen Worten, von den Zugewanderten. Er hatte dort keinen Grundbesitz. Seine Familie bestand wahrscheinlich aus Tagelöhnern. Er kam aus armen gesellschaftlichen Verhältnissen, während Elisa, von dem wird hier gesagt, dass er mit 12 Joch Rindern gepflügt hat. Also ich sage euch, der Bauernhof seines Vaters, der wird nicht gerade klein gewesen sein. Wo man 12 Joch Rinder braucht, um den Acker zu pflügen, ja, das ist mehr als ein kleiner Rhabarberbeet, als kleines Rhabarberbeet. Die waren wahrscheinlich Großgrundbesitzer. Man hat ja als Leser der Bibel viele Fragen. Was ist Elisa für ein Mensch? Wie war sein geistliches Leben vorher? Welche Erfahrungen hat er vorher gemacht? Hat er vielleicht ein Bekehrungserlebnis gehabt? Oder wie sieht seine ganze Vergangenheit aus? Und die Bibel verschweigt das und sie sagt uns nur ein Detail. Es wird hier nämlich gesagt, dass er pflügte mit 12 Joch Rindern. Und er war bei dem 12. Das ist ja merkwürdig. Was interessiert uns diese Kleinigkeit, würden wir sagen. Warum hält Gott das für notwendig, dass das aufgeschrieben wird in seinem Wort? Nun, ich glaube, dass das überhaupt kein Zufall ist, dass es hier steht. Denn hier wird mit feiner Feder uns etwas gesagt über sein Wesen und über seinen Dienst. Ich stelle mir das so vor, dass er also 11 Knechte anmarschieren ließ und denen hat er dann Anweisungen gegeben und gesagt, hör mal, du pflügst da hinten und du dort und so weiter. Und dann hat aber der Elisa sich nicht an den Rand gestellt und hat zugeguckt und diese Leute kritisiert und hat gesagt, Mann, wie kannst du nur so ungeschickt sein, diese Furche, die ist ja total schief geworden. Oder du kannst auch ruhig ein bisschen schneller arbeiten. Nein, so war er nicht, sondern er hat selber Hand angelegt und hat dieses zwölfte Joch genommen und hat selber gepflügt. Und seine geistliche Aufgabe, die Gott ihm gab, war auch, in den 12 Stämmen Gottes, in den 12 Stämmen Israels, nicht nur in den 10 Nordstämmen, wo er wohnte, sondern sein Dienst erstreckte sich auch auf die beiden Südstämme, die damals einen eigenen Staat bildeten, um sozusagen einen Neubruch, einen geistlichen Neubruch zu pflügen, damit sie wieder fruchtbar wurden für Gott und ihm Ehre und Dank darbrachten. Das wusste er damals natürlich nicht, aber er hat es gut begriffen, dass Gott möchte, dass wir treu sind in den Umständen, in die er uns hineingestellt hat. Und das ist eine ganz klare Lehre in der Heiligen Schrift, die wir immer wieder finden. Mose, er hat die gewaltige Aufgabe, ein Millionenvolk durch die Wüste zu führen. Und als Gott ihn zu dieser Aufgabe beruft, da ist er justement dabei, die Schafherde seines Schwiegervaters durch die Wüste zu leiten, bis zu dem Berg Gottes, bis zum Horeb. Der Mose hat das gut gemacht. Der hat das gewissenhaft gemacht. Er hat es als eine Form von Gottesdienst angesehen. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, David. die große Aufgabe von David war, dass er das bedrohte Volk Gottes rettete von den Feinden, die es umgaben. Die Philister, die Moabiter, die Amoriter und so weiter, hat sehr viele Kriege geführt, um das Volk Gottes zu verteidigen, zu befreien. Als Gott ihn berief zum König, wisst ihr, wo er gar gerade dabei war? Der hat die Schafe seines Vaters gehütet und er sagt, wenn ein Löwe kam oder ein Bär, dann hat Gott ihm geholfen, in seine Aufgaben, die Gott ihn hineingestellt hat, treu zu sein. Und er hat den Löwen gepackt und ihn erschlagen und das Schaf gerettet. Merkt ihr, dass Gott in den ganz alltäglichen Aufgaben, die er zu tun hatte, ihn vorbereitet hat auf die große geistliche Aufgabe, die ihm bevorstand? Wenn wir das nicht lernen, Geschwister, dass wir treu sind, in den Bedingungen, in den Umständen, die Gott uns hineingestellt hat, dann müssen wir nicht erwarten, dass wir geistlich wachsen und Gott uns mehr anvertraut. Er sucht bei uns, dass wir uns bewähren. Egal, ob wir am Kochtopf stehen oder in der Werkstatt unter einem Auto liegen, um Öl zu wechseln. Er möchte, dass wir uns darin bewähren als seine Diener. Wenn das nicht klappt, dann müssen wir nicht denken, dass Gott uns von seinen geistlichen Reichtümern anvertraut, den Menschen zum Segen werden. Ich muss gestehen, dass ich da selber auch noch sehr viel zu lernen habe. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon einmal erzählt von diesem Mann, der zu Spurgeon kam. Er war stockungläubig. Dann sprach er mit Spurgeon und er fragte ihn Spurgeon, warum sind Sie denn überhaupt gekommen hier in den Tabernakel? Und dann sagte er, wissen Sie, ich habe eine Putzfrau, die kommt regelmäßig zu Ihnen. Und dann fragt Spurgeon, aha, die hat Ihnen wahrscheinlich das Evangelium erklärt, dann sind Sie neugierig geworden. Ach was, sagt der Mann, die redet überhaupt nicht viel, die Frau. Aber ich habe gemerkt, seitdem die zu ihnen kommt hier in den Gottesdienst, da putzt die auch hinter den Schränken. Und das hat mich neugierig gemacht. Ich glaube, das bringt das ziemlich gut auf den Punkt, was hier ausgedrückt werden soll. Ich weiß, die Zeit vergeht ziemlich schnell. Ich möchte einfach versuchen, ein paar Schwerpunkte zu legen. Elia war ein erfahrener Mann Gottes, der lange Jahre mit dem Herrn Jesus gelebt hat, unter schwierigen Umständen. Und Elisa war ein junger Mann, der unerfahren war, seinem geistlichen Dienst. Und dieser Elisa, obwohl er aus einer sozial viel höher stehenden Schicht kam, der ist sich nicht zu schade, dem Elisa zu dienen. Vielleicht kann ich mit diesem Punkt weitermachen, weil ich das auf jeden Fall erklären möchte. Er machte sich auf und folgte Elisa nach und diente ihm. Er hat alles verlassen. Seine materiellen Dinge, die waren ihm weniger wichtig. Er hat diese materiellen Dinge gepflegt, ist da gut mit umgegangen, aber als der Tag kam, wo Gott ihn in einen anderen Dienst rief, da war das für ihn kein Hindernis. Er hat die Rinder geschlachtet und das Geschirr zu Brennholz verarbeitet und hat mit den materiellen Sachen, die Gott ihm anvertraut hat, anderen eine Freude gemacht. Er hat, würden wir sagen, eine große Grillparty veranstaltet, sozusagen als Abschiedsfest. Die materiellen Dinge waren ihm nicht gleichgültig. Aber sie waren eben keine Fessel, Gott zu dienen. Apostelgeschichte 2, dort finden wir einen interessanten Ausdruck. Und zwar wird dort gesagt, dass die Gläubigen, Apostelgeschichte 4 ist es, dass die Gläubigen in Jerusalem ihre Güter verkauft haben. Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 34, denn es war auch keiner unter ihnen bedürftig, denn so viele Besitzer von Äcker und Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkaufen und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Und das griechische Wort, das dort steht für den Preis des Verkaufen, heißt wörtlich für den Preis des in Sklaverei Verkauften. Und das ist ein interessanter Ausdruck. Ich denke, entweder sind wir Sklaven des Geldes und des Materiellen, oder das Geld und die materiellen Dinge wird von uns in den Dienst Gottes gestellt und dann ist es ein Sklave Gottes. Diese Alternative haben wir und wir können uns mal fragen, ob das Materielle unser Herr oder unser Sklave ist. Bei Elisa war es so, er konnte gehen, als Gott ihn rief. Und er hat diesen Elia beobachtet, wie er Gott gedient hat. Er war sich nicht zu schade dafür. Er selber hat Elia gedient. Später, als er dann öffentlich auftrat, da sagten die Leute, das ist doch Elisa, der Wasser auf die Hände von Elia goss. Also mit anderen Worten, der hat ganz niedere Dienste getan. Nicht? Also wenn der Elia sich die Hände wuscht, die hatten ja kein fließend Wasser, dann ist er mit einer Schüssel gekommen und hat ihm Wasser darüber gegossen. Und das, so kannten die Leute ihn, als ein ergebener Diener Gottes. Als ich Student war und auch in den Jahren danach, da habe ich viele Freizeiten gemacht, auch so Kinder, Ferienlager und so weiter. Ich habe mich manchmal geärgert, dass die Leute so unhygienisch sind. Und du lernst die Leute ja wirklich kennen, wenn du die Toiletten dir anguckst. Und oft bin ich beigegangen, Zähne knirschen und habe die Toiletten geputzt. Und dann habe ich mir manchmal gesagt, Junge, was denkst du eigentlich von dir? Wenn du im Dienst Gottes die Toiletten putzen darfst, dann sei froh darüber. Und zier dich nicht so. Denn wenn wir Gott dienen dürfen, das ist der höchste Beruf, den wir auf dieser Erde erreichen können. Elisa war sich nicht zu schade, das Wasser über die Hände von Elia zu gießen. Und er hat ihn genau beobachtet. Und als Elia in den Himmel geholt wurde, da sagte er zu Elisa, bitte von mir, was ich dir geben soll. Begehre, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach, so möge mir doch ein zwiefaches Teil von deinem Geist werden. Der sprach, du hast Schweres begehrt. Aber das ist interessant, nicht? Der Elisa, der hat den Elia genau kennengelernt. Und er hat gemerkt, dass der Geist Gottes ihn bestimmt. Und er hat einen großen Wunsch, nicht? Dass er den Großgrundbesitz seiner Eltern verdoppeln kann, sondern er hat diesen großen Wunsch, wenn Elia nicht mehr da ist, wenn ich dann doch so in der Kraft des Heiligen Geistes Gott dienen könnte, wie der Elia das getan hat. Er sagt, er möchte ein zwiefaches Teil haben. Das bedeutet, glaube ich, 5. Mose 21, dort wird gesagt, wenn ein Mann starb, dann sollte er das Erbe aufteilen unter seinen Söhnen und der Erste, der Älteste, der sozusagen die Sippenführerschaft übernahm, der bekam ein zweifaches Teil. Was Elisa sagt ist, mach nichts, dass sie dir nach dem Leben trachten, dass du von Raben mit gammeligem Fleisch versorgt wirst und bei einer armen Witwe in Sarepta im Ausland wohnen musst. Ich habe diesen einen Wunsch, dass ich Gott so dienen kann wie du in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist mein Wunsch. Der dir sagt zu ihm, du hast Schweres begehrt. Warum? Heute würden auch viele Frömmigkeitsbewegungen sagen, Junge, ist kein Problem, komm mal nach vorne, dann legen wir dir die Hände auf und dann kriegst du eine kräftige Salbung und alles ist in Ordnung. Aber das hat Elia nicht gesagt. Denn er wusste, dass dieses Erfülltsein mit dem Heiligen Geist nur möglich ist, wenn man auch ein geheiligtes Leben führt und Gott wirklich Herr sein lässt in seinem Leben. Und Elia, der gibt ihm noch eine merkwürdige zusätzliche Antwort, denn er sagt, wenn du mich sehen wirst, wenn ich von dir genommen werde, so soll es also geschehen, wenn aber nicht, dann wird es dir nicht geschehen. Also mit anderen Worten, er sagt, Elisa, du musst mich im Auge behalten, du darfst deinen Blick nicht von mir wenden, denn sonst wirst du dieses Erbe nicht bekommen. Das ist interessant, ihr müsst das mal lesen, in 2. Könige 2. Da kommen sie nach Bethel und da sind Söhne der Propheten und sie sagen zu Elisa, weißt du nicht, dass dein Herr heute von uns genommen wird? Also sie kennen sich in der Prophetie super aus. Sie wissen ganz genau, was passieren wird, nämlich dass Elia entrückt wird zum Himmel, in den Himmel. Aber glaubt ihr, dass sie mit dem Elia gehen? Nein. Sie sind, wenn man so will, gute Endzeittheoretiker. Sie wissen ganz genau, was passieren wird. Aber es hat keinen Einfluss auf ihr praktisches Verhalten. Aber dem Elisa ist es ganz anders. Er wendet seinen Blick nicht von dem Elia. Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Vor einem Jahr waren wir in Amerika. Und dort sieht man noch mehr übergewichtige Menschen als hier. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt, an den vielen Hamburgern oder so. Und es gibt auch wahnsinnig viele Diätkuren dort. Noch mehr als hier in Deutschland, habe ich den Eindruck. Ganze Handelsketten, die davon leben. Von einem Amerikaner habe ich gelesen, das war auch ein pfiffiger Diätexperte. Und er hat folgendes Verfahren entwickelt, um die Leute zum Abnehmen zu bringen. Und zwar fing das an, dass eine sehr übergewichtige Dame zu ihm kam. Und dann ist er beigegangen und hat per Computer ihre Idealfigur ermittelt. Und diese Idealfigur, die hat er auf ihrem Spiegel im Schlafzimmer gezeichnet. Sowohl in der Seiten- als auch in der Frontansicht. Und jeden Morgen, wenn diese Dame aufstand und in den Spiegel guckte, da gab es ein ziemliches Erschrecken. Weil nämlich rechts und links die Kilos überquollen und weit von diesem Ideal, dieser Idealfigur entfernt waren. Aber jeden Morgen hat sie diese Idealfigur vor Augen gehabt. Immer wenn sie sich ein bisschen annäherte, dann hat sie sich gefreut. Wenn sie sich ein bisschen entfernte, dann hat sie sich geärgert. Aber diese Idealfigur, die hat ihr geholfen, fest zu bleiben in diesem Vorsatz, sich dem anzunähern. Als ich diese Geschichte las, habe ich mir gedacht, so sollte es doch eigentlich auch sein in meinem geistlichen Leben. Dass ich jeden Morgen und jeden Tag eine Idealfigur vor Augen habe und meinen Blick nicht davon wende. Und diese Idealfigur, das ist der Jesus Christus. Und es beschämt mich, wenn ich ihn sehe, wie er gelebt hat, wie weit ich davon entfernt bin. Aber dieser Beschämung möchte ich nicht ausweichen. Ich möchte eines tun, dass ich meinen Blick nicht von ihm abwende. Dieses Gebet in meinem Herzen habe, Herr, lass mich dir doch ähnlicher werden. Lass mich ein zweifaches Teil von deinem Geist bekommen. Er sagt zu mir auch, du hast Schweres begehrt. Aber wenn du dein Auge nicht von mir abwendest und wenn du mich siehst in deinem Alltag und mich suchst, dann kann es geschehen. Gebe Gott, dass wir solche Menschen werden, die ihn vor Augen haben und die ihm ähnlicher werden.